Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um Bücher, die mit Preisen ausgezeichnet werden und um solche Bücher, die nie geschrieben wurden. Konkret heißt das, wir sprechen gleich erstmal über den frisch gekürten Wilhelm-Raabe-Preisträger Jonas Lüscher. Und dann ist der Verleger Bernd Schuchter unser Gast. Der hat einen kleinen Atlas der nie geschriebenen Bücher verfasst. Und das ist ein ziemlich amüsanter Streifzug durch die Literaturgeschichte von Montaigne bis zu Irmgard Keun. Dass im Herbst Erntezeit ist, das trifft irgendwie auch auf die Literatur zu, denn ab September werden viele große Preise vergeben. Der Deutsche Buchpreis im Oktober, der Nobelpreis und den Auftakt, den macht der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, den der Deutschlandfunk vergibt, zusammen mit der Stadt Braunschweig. Seit heute Morgen wissen wir auch, wer ihn bekommt. Jonas Lüscher wird ausgezeichnet für seinen Roman Verzauberte Vorbestimmung. Und ich nehme mal an, für ihn gestimmt hat meine Kollegin Wiebke Poromka, die in der Jury ist. Das war ja, fand ich, doch ein interessantes Kandidaten- und Kandidatinnenfeld in diesem Jahr. Da war auch einer meiner Top-Romane, gerade die Holländerin von Dorothee Elmiger, das mochte ich sehr gerne. War das denn eine schwere Entscheidung bei so vielen guten Büchern?
Ja, wir waren in einer ganz privilegierten und glücklichen Situation in der Jury, aber eben zugleich auch in einer sehr schwierigen, weil da waren 5 Romane nominiert, die alle ganz, ganz unterschiedlich waren, aber alle auf je eigene Weise begeisternd. Ich kann die ja nochmal in Erinnerung rufen. Dorothee Elmiger hast du jetzt schon genannt. Das ist ja so ein ganz wilder Roman, ein Trip durch den Dschungel und zugleich so eine literaturpoetologische Reflexion darüber, wie kann man über das Unheimliche überhaupt erzählen. Dann ein ganz anderer Roman von Annette Gröschner, Schwebende Lasten, eher konventionell erzählt, aber ganz toll recherchiert, ein großer Magdeburg-Roman, der vor allem von einer Zäsur in dieser Stadtgeschichte erzählt, nämlich die Zerstörung Magdeburgs kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Dann Thomas Melle, Haus zur Sonne, ein Roman, der über die zerstörerische Kraft einer manisch-depressiven Erkrankung erzählt. Und Leif Rand, das ist ein Roman, der unmittelbar von unserer Gegenwart erzählt, über die Modeszene, über so Menschen, die so kuratierte Leben haben, in dem alles ganz harmonisch ist. Und gerade deshalb denkt man, da stimmt doch irgendwas nicht.
Aber offenbar stimmt es ganz besonders bei Jonas Lüscher. Was hat denn dann den Ausschlag für ihn gegeben?
Ja, ich rede mal gleich in Superlativen. Das ist ein Roman, der das macht, dem das gelingt, was große Kunst können muss. Der bricht die Wirklichkeit auf, sprachlich, also eben nicht in Parolen, sondern allein durch die Sprache, durch die Form. Und das ist eben das, was Literatur ausmacht.
Und es geht ja darin, also der Ausgangspunkt ist ja die Corona-Erkrankung des Autors. Ist das so ein bisschen quasi der, sagen wir mal, Kern des Ganzen, von dem aus er dann eben auch in andere Bereiche schaut?
Ja, das ist interessant. Ich lese das schon als den Kern dieses Romans. Jonas Lüscher, der gehörte eben wie sein Erzähler zu den Patienten, die in so einer ganz frühen Phase der Pandemie an Corona erkrankt sind. Der lag mehrere Wochen im künstlichen Koma, wurde also nur von Maschinen am Leben erhalten. Ich habe jetzt aber in Interviews gelesen, dass dieser Kern, diese Corona-Erkrankung gar nicht der Ausgangspunkt des Erzählens war, sondern dass es im Grunde, dass diese Erkrankung in ein Romanprojekt hereingebrochen ist.
Und er geht dann aus von diesem historischen Erleben, erinnere ich mich, und dann geht er aber eben auch auf so historische Ereignisse und philosophische Ebenen. Es geht um Technikkritik. Wie kommt das alles so zusammen in diesem Roman?
Ja, ganz genau. Das ist im Grunde, ist dieser Roman Verzauberte Vorbestimmung so eine große Reflexion über das Wesen der Technik. Das ist ja so eine Grundfrage der Philosophie. Auf der einen Seite wissen wir, technische Innovationen, die brauchen wir, die segnet uns. Und gleichzeitig gibt es eben immer wieder so lebensfeindliche Impulse der Technik. Das sieht man eben an Kriegsmaschinen oder jetzt auch ein großes Thema, über das wir ja viel reden. Das ist die KI. Und Jonas Lüscher erzählt, beginnend mit den Weberaufständen im England des 19. Jahrhunderts über die Vernichtungsindustrie der Nationalsozialisten, ein bisschen ein futuristisches Ägypten, aber eben nicht linear, sondern wie in so einer Ästhetik des Traums springt er hin und her zwischen den verschiedenen Zeiten, zwischen den verschiedenen Orten. Und diese Corona-Erkrankung und vor allen Dingen auch das Aufwachen aus diesem Koma, also dieser halbbewusste Zustand, das scheint mir wie so eine Initiation für diese Ästhetik zu sein, dass man eben wie im Traum über Blenden hin und her springen kann. Und dadurch wird es ein großer Roman, aber eben keiner, der so eine geschlossene Form ist. Und das ist wiederum ganz interessant, weil Jonas Lüscher hat 3 Bücher, literarische bisher, geschrieben. Und das erste Buch, Frühling der Barbaren, 2013 erschienen, das war eine Novelle. Und das ist ja so eine ganz klassische, traditionelle, geschlossene Form. Und mit diesem Roman macht er jetzt etwas ganz anderes.
Aber das klingt jetzt schon sehr komplex und auch anspruchsvoll. Wie ist das so gebaut? Wie kommt einem das beim Lesen vor? Also kommt man da trotzdem richtig rein?
Absolut, das liest sich extrem fesselnd. Ich bin sofort in so einen Sog geraten beim Lesen. Man kann diesen Roman ganz intuitiv lesen. Man kann ihn aber auch, weil er so materialgesättigt ist, im Grunde mit Google an der Seite lesen. Also man kann immer wieder Sachen nachgucken, historische Ereignisse, Figuren, Personen. Deswegen ist das so ein Leseerlebnis, was so auf so verschiedenen Ebenen funktioniert. Und eine ganz interessante Episode, die ich tatsächlich auch nachschlagen musste, wenn man doch nochmal probiert, so einen Rahmen, einen erzählerischen zu finden, dann könnte man sagen, dieser Erzähler, der macht 2 Reisen. Eine in so ein futuristisches Ägypten und eine in so eine kleine französische Ortschaft, Audrive. Das ist ein Ort, wo es ein ganz skurriles Monument gibt. Da hat nämlich ein Postbote, das ist historisch belegt, auf seinen Postbotengängen täglich Steine gesammelt und daraus ein riesiges Monument zusammengesetzt, Palais Ideal. Das ist ein Postbote, der durchaus in der Kunstgeschichte schon für Furore gesorgt hat. Picasso fand den ganz großartig, die Surrealisten auch. Und es gibt eine Reise von Peter Weiss, dem Schriftsteller, bildenden Künstler, Filmemacher, der wiederum auch ganz wichtig ist für den Roman von Jonas Lüscher. Der hat schon mal Anfang der 60er Jahre diese Reise übernommen, auch als er in einer existenziellen und künstlerischen Krise war. Und man könnte jetzt auch sagen, Jonas Lüschers Erzähler begibt sich auch auf diese Reise in der Nachfolge von Peter Weiss. Und das ist eben auch so eine Reise, die so im romantischen Sinne den Künstler wieder zu sich selbst führt oder auch eben in einen anderen verwandelt.
Also ein ganz komplexes und vielschichtiges Leseerlebnis und offenbar auch so ein richtiges Sprachkunstwerk, dieser Roman.
Ja, also wenn du Kunstwerk als etwas Positives verstehst, würde ich sagen.
Würde ich schon sagen.
Absolut, ja. Und das Bestechende an dieser Sprache ist, dass die so weit ausgreifend ist. Also diese Sätze, Perioden kann man die wirklich nennen, die gehen teilweise über eine ganze Seite hinweg. Die meandern aber nie, die sind sehr präzise und sehr melodisch. Und das Interessante daran ist, und das meinte ich auch anfangs, als ich gesagt habe, der Jonas Lüscher bricht die Wirklichkeit auf, dass diese Sprache, dieses weit Ausgreifende, natürlich so eine Art Gegenpol ist zu dem vermeintlichen Ersticken, was man erleben kann während Corona. Auch der erste Giftgasangriff im Ersten Weltkrieg spielt eine Rolle, der kommt gleich am Anfang des Romans vor. Und im Grunde zeigt Jonas Lüscher mit seiner Sprache so den freien Atem und so einen freien Denkraum.
Und ist das denn quasi auch so ein typischer Rabe-Preisträger jetzt, dieser Roman, auch in seiner ganzen Fülle und mit all den Superlativen, wie du ihn uns jetzt schmackhaft gemacht hast?
Also der Rabe-Preis zeichnet ja ein erzählerisches Werk aus mit Blick auf das bisher geschriebene Werk. Der befindet sich damit im Grunde so in der Mitte, relativ genau zwischen dem Büchner-Preis, der ja ein Gesamtwerk, ein Lebenswerk auszeichnet, und dem Deutschen Buchpreis, wo es immer um den Roman des Jahres geht und eben auch Debüts nominiert werden können oder ausgezeichnet werden können, weil das Werk keine Rolle spielt. Der Rabe-Preis eben sitzt da so in der Mitte, und natürlich all diese Superlative, die ich jetzt schon genannt habe, die wünscht man sich natürlich immer für ein Buch, aber es gibt jetzt in dem Sinne keine Kriterien, dass man sagt, der Roman muss gegenwärtig sein, aber dass eine Literatur, wenn man sie schätzt, eine literarische Gegenwartsrelevanz haben sollte und auch eine ästhetische Relevanz, das versteht sich ja fast von selbst.
Eigentlich schon. Und wie geht's jetzt weiter? Also wann ist die Preisverleihung und was findet da statt?
Die Preisverleihung selbst ist am 1. November am Braunschweiger Theater. Wir übertragen die live auf unserem Digitalkanal Dokumente und Debatten und dann auch nochmal in einer etwas kondensierteren Form Ende November, am 29. November im Deutschlandfunk, da wo sonst das Studio LCB läuft, 2 Stunden lang. Und ich kann nur alle, die nach Braunschweig kommen können, sehr herzlich einladen. Das ist immer eine sehr schöne Veranstaltung.
Wiebke Prochomka hat uns Jonas Lüscher vorgestellt. Das ist der diesjährige Gewinner des Rabe-Preises, den der Deutschlandfunk zusammen mit der Stadt Braunschweig vergibt. Und Jonas Lüschers Roman Verzauberte Vorbestimmung ist beim Hansa Verlag. Und der Autor selbst, der ist heute Nachmittag im Büchermarkt beim Deutschlandfunk zu hören und anschließend auch natürlich in unserer Audiothek.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Caroline Trost aus Fulda und ich habe gerade Was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie von Susanne Abel gelesen. Das ist die Fortsetzung von Stay Away from Gretchen. In diesem Roman geht es um die Familiengeschichte von Tom und vor allen Dingen um die Familiengeschichte seiner Mutter Greta, die inzwischen dement geworden ist. Und nach erfährt man, was sie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und im Verlaufe der Jahre erlebt hat und wie sie letztlich dann Tom, ihr Kind, mit dessen Vater Konrad bekommen hat. Im zweiten Band geht es dann um die Familiengeschichte Konrads, die aus dessen Sicht wiedergegeben wird, auch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart hinein. Inzwischen ist aber Konrad schon verstorben und Tom, der nicht immer ein gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt hat, lernt diese Familiengeschichte kennen. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil man sehr schnell in diese Familiengeschichte eintaucht, vor allen Dingen aber auch in das historische Zeitgeschehen und es kaum noch aus der Hand legen kann.
Caroline Trost verschlingt also die Bestseller von Susanne Abel, die ja auch ganz weit vorn auf der aktuellen Liste steht mit ihrem neuen Buch. Aber unsere Leserin aus Fulda, die empfiehlt die Vorgängerbücher, die Gretchen-Reihe Band 1 und 2, Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe und Was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie. Beide sind als Taschenbuch bei DTV erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das ewige Eis und der hohe Norden, das ist ja so ein Sehnsuchtsort, der seit Jahrhunderten waghalsige Abenteurer, Entdecker und Forscher geradezu magisch anzieht. Ihnen hat sich jetzt der niederländische Historiker und Autor Adwin de Klöver gewidmet. Der geträumte Norden heißt sein Buch und mein Kollege Franz Paul Helms hat's gelesen. Was ist denn das überhaupt für ein Gebiet, von dem da geträumt wird in diesem Buch? Denn Norden ist ja eigentlich erstmal nur die Himmelsrichtung.
Ja, das stimmt. Und ich komme ja aus Rostock, ne? Und ich dachte, der Norden, ich sei schon quasi ziemlich nördlich geboren, aber das ist wirklich noch gar nichts gegen die Gebiete, die uns Adwin de Klöver da in seinem Buch vorstellt. Mit ihm, da reisen wir ins Eismeer, an den Nordpol, also wirklich an schaurig frostige Gebiete, aber eben auch nach München oder an die Schreibtische von berühmten Philosophen. Ja, und das hat damit zu tun, dass der Norden, wie du sagst, für ihn viel weniger ein konkreter Ort ist, als eine Idee, eine Vorstellung. Ja, und die wurde über Jahrhunderte geprägt von Philosophen, Entdeckern, Reisenden. Die wurde manchmal, wurde der Norden ersponnen oder erträumt. Ja, genau. Und einer von diesen verrückten Reisenden oder Philosophen, das ist der Geograf Pytheas von Massalia, der ist schon vor 2000 Jahren von Marseille in den Norden gereist. Damals war das noch ein völlig unbekanntes Gebiet. Und Pytheas, der sollte Schätze suchen, Handelsrouten erschließen. Ja, und wahrscheinlich ist er im Norden Norwegens angekommen. Er hat auf jeden Fall einen Ort gefunden, an dem die Sonne einen ganzen Tag lang nicht untergeht. Ja, das war für seine Zeitgenossen so unvorstellbar, dass sie sogar gezweifelt haben an seinen Reiseberichten. Er hat diesen Ort auf jeden Fall Thule genannt und diese Vorstellung von Thule, erklärt uns Adwin de Klöver, die hat wirklich über Jahrhunderte in der Antike das Bild vom Norden geprägt.
Und jetzt ist also, du hast gesagt, der Norden erstmal als Idee, nicht als konkreter Ort. Aber wie ging das dann weiter? Wie hat sich dieses Träumen oder der Traum vom Norden dann verändert und auch vielleicht weiterentwickelt?
Ja, irgendwann war der Norden nicht mehr unbekannt, sondern auch noch richtig gefährlich. Und das ist ja auch heute in unserer Vorstellung noch so ein bisschen. Aber de Klöver erklärt, dass das wahrscheinlich mit einem historischen Ereignis zu tun hat wie keinem anderen. Nämlich dem Angriff oder Überfall, müsste man besser sagen, auf das Kloster Lindisfarne. Das ist auf einer Insel im Norden Englands und vor 1300 Jahren wurde das überfallen von sogenannten Wissingern. Ich hoffe, ich habe das jetzt auf Altenglisch richtig ausgesprochen. Das steht für Piraten, uns heute natürlich bekannt als Wikinger. Also junge Männer, die von ihren Stammesführern in den Norden geschickt wurden auf Beutezüge. Ja, und die kannten gar keinen Unterschied zwischen Kirchen, Nichtkirchen, haben eben dieses Kloster überfallen Das war völlig unvorstellbar, dass man ja eine Kirche verwüstet, Mönche tötet. Das hat im ganzen christlichen Europa für Empörung gesorgt, sogar am Hof vom Karl den Großen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass der Norden lange als gefährliche, unbekannte, kulturlose Welt wahrgenommen wurde. Und dazu kommen natürlich auch noch Berichte von menschenfressenden Eisbären oder ganze lebensgefährlichen Polarreisen, die haben da wahrscheinlich auch dazu beigetragen.
Aber schon interessant, dass dann irgendwann ja so ein wirklicher Sehnsuchtsort da draus geworden ist. Wie war das denn möglich?
Ja, das fand ich auch ganz spannend. Das habe ich im Buch von Alwine Klauver gelernt. Das hat natürlich auch mit der Reformation zu tun. Da hat sich der protestantische Norden auch kulturell losgesagt von dem katholischen Süden. Und da kam es zu einer richtigen nordischen Renaissance, nennt er das, mit einer Rückbesinnung auf alte nordische Sprachen, vergessene Geschichten und so weiter. Und er schreibt da zum Beispiel ein sehr spannendes und anschauliches Kapitel über den Gelehrten Olof Rudbeck. Der hat im 17. Jahrhundert diese nordische Renaissance betrieben wie kein anderer. Hat zum Beispiel, war er sich sicher, Olof Rudbeck, dass Zeus, der muss eigentlich Schwede sein, oder das griechische Alphabet, das sieht ja sowieso so ein bisschen so aus wie nordische Runen. Also Olof Rudbeck, der hat im 17. Jahrhundert eigentlich den Ursprung westlicher Zivilisation nach Schweden verlagert, ja. Und Alwine Klauver erklärt, dass im Laufe der Zeit der Norden wirklich immer wieder zum Sehnsuchtsort wieder wurde, nämlich zum Beispiel während der kleinen Eiszeit, die gab es ja auch noch zum Anfang des 19. Jahrhunderts, da haben sich immer mehr Abenteurer auf den Weg zum Nordpol gemacht, Schriftsteller wie Jules Verne, ne, die haben ihre Romane teilweise in den Schnee verlagert, oder Caspar David Friedrich, der bewundert in seinen Bildern ja auch das Eismeer. Aber diese Bewunderung, ja, die schwappt irgendwann gewissermaßen über. Wir lernen nämlich auch, dass es einen Esoteriker gab, Rudolf Freiherr von Sebottendorf, lernen wir da kennen in Alwine Klauvers Buch. Und der gründet nach dem Ersten Weltkrieg die antisemitische Thule-Gesellschaft und beruft sich eben auf diese ganzen Theorien vom Ursprung der westlichen Zivilisation im Norden und plant einen bewaffneten Umsturz der Weimarer Republik von München aus. Und diese ganzen Thesen, die er da aufstellt, und die Thule-Gesellschaft, die haben tatsächlich auch hochrangige Nazis beeinflusst. Also da wurde der Norden nicht nur, ja, vielleicht nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern sowas wie eine gefühlte Heimat oder eine angebliche Heimat.
Also man merkt schon, selbst bei dem bisschen, was du jetzt uns erzählst aus diesem Buch, da steckt ja sicher noch viel mehr drin, dass da unheimlich viel Material drin ist. 2000 Jahre Geschichte hatte Klauver da aufgearbeitet. Wie kriegt er das überhaupt in den Griff? Also wie ist das Buch gemacht?
Ja, es ist vor allen Dingen, das muss man auch sagen, es ist eine westliche Perspektive auf den Norden natürlich. Das macht er aber auch ganz transparent. Und de Klauver verbindet das in seinem Buch immer mit seinen persönlichen Reiseerlebnissen. Er ist natürlich, ne, der hat zum Norden promoviert, zu Polarreisen promoviert, aber er ist natürlich selbst oft dahin gereist. Wir begleiten ihn im Buch zum Beispiel auf eine schottische Orkney-Insel bei einer Wanderung. Da rutscht er ab auf eine Eisfläche und ganz kurz vor der Klippe, vom Ende der Klippe, bleibt er stehen. Und er überlegt dann natürlich, wie gefährlich der Norden ist. Oder wir sind mit ihm am Nordkap und betrachten Touristenströme und Touris, wie sie sich Sekt aus Souvenirshops holen oder Reisezertifikate. Und den Norden, den erleben die natürlich eher als kontrolliertes Abenteuer, ja. Aber und im Buch, das ist, finde ich, wirklich sehr ungewöhnlich, da nimmt Alwine Klauver ganz unterschiedliche Perspektiven ein. Aber jetzt nicht nur gedanklich, sondern wirklich, wirklich. Wir sind dann mal ein venezianischer Entdecker, ein Mönch aus dem 7. Jahrhundert. Aber nicht nur das, wir werden sogar zum Eisbären beim Lesen oder zur Schneeflocke. Und er benutzt das natürlich, ne, um historische Quellen zum Leben zu erwecken, um das Ganze anschaulicher zu machen. Aber ich fand das gar nicht so einfach, da diesen Perspektivwechsel auch beim Lesen nachzuvollziehen. Ich musste mich bei der Lektüre sowieso schon ganz schön konzentrieren, denn de Klauver, der erzählt die Geschichten mit so viel Details und historischem Wissen, da war ich manchmal wirklich ein bisschen verloren zwischen den ganzen Tagebüchern, Reiseberichten und historischen Quellen, die er da hat.
Also hätte ein bisschen besser aufgebaut werden können.
Ja, ich dachte, er gliedert das Buch nach Orten, also ne, Norwegen, Orkney-Inseln und so weiter. Aber ich habe mich gefragt, ob man es nicht lieber hätte nach Ideen gliedern sollen. Also die Ideen, die er da auch vorstellt über den Norden, der gefährliche Norden und so weiter. Aber ich bin mir sicher, das hat alles seinen Sinn, denn er will dem Norden natürlich auch keine Deutung aufzwingen. Denn, wie er sagt, ist der Norden im Endeffekt eine Idee, auf die jeder seine eigenen Fantasien, Ängste und Ideale projizieren kann.
Franz Paul Helms über das neue Buch von Alwine Klauver, Der geträumte Norden, arktische Geschichten von waghalsigen Forschern, fragwürdigen Philosophen und unverbesserlichen Phantasten. Erschienen ist dieses Buch im Mare Verlag, übersetzt hat es Bärbel Jänicke und es kostet 28 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Eine Familie aus Kiew verkauft russische Spezialitäten, Wodka, Pelmini, SIM-Karten und damit auch ein osteuropäisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Letzteres ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht mehr zu haben. In seinem für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman Russische Spezialitäten schreibt Dimitri Kapitelmann über Verzweiflung, über die Mutter, die an der Seite Putins steht, und über ihren Sohn, der keine Sprache mehr liebt als die russische, keinen Menschen mehr als seine Mutter, aber auch keine Stadt mehr als Kiew.
Ich fühle mich nicht bereit für all diese heranrauschende Gewalt. Das dumme Glück hat mich zu weich gemacht. Aber wenigstens konnte ich die Gewalt bisher der Außenwelt zuschreiben, eine Grenze zwischen mir und ihr ziehen. Das geht nicht länger, wenn sie im Innersten der Familie gut geheißen wird, von der eigenen Mutter.
Russische Spezialitäten. Zutiefst politisch schreibt Dimitri Kapitelmann darin über Familie und die Möglichkeit der Verständigung in Zeiten alter und neuer Kriege. Er liest heute Abend um 20 Uhr im Bürgerhaus in Telgte, morgen in Arnsberg, danach in Münster und in Oldenburg. Das Fünf-Seen-Filmfestival 2025 beginnt heute. Ehrengast ist in diesem Jahr der Theater- und Filmschauspieler Rainer Bock. Gemeinsam mit dem bekannten Astrophysiker Harald Lesch lädt er am Sonntag in Starnberg zu einer Lesung mit Texten des Kabarettisten und Autors Hans-Dieter Hüsch ein. Hüschs einzigartiges, poetisch-literarisches, oft gesellschaftskritisches Kabarett begleitete Generationen von Menschen. Er wäre 2025 100 Jahre alt geworden und seine Worte wirken heute gegenwärtiger denn je.
Manche Mutter hat erfahren, dass ihre Kinder nicht die Besten waren. Bedenkt auch, dass ihr Wasser habt und Brot, das Unglück auf der Straße droht, für die weder Tisch noch Stühle haben und mit der Not die Tugend auch begraben.
Rainer Bock und Harald Lesch lesen Hüsch. Trost und Kraft in diesen Zeiten. Am Sonntag um 20 Uhr in der Schlossberghalle in Starnberg im Rahmen des Fünf-Seen-Festivals, das heute beginnt. Sie waren die besten Freundinnen, starteten gemeinsam ihre Bühnenkarriere, dann kam der Bruch. Sonja, genannt Sonne, wurde von Jana von Mond verraten. Die Sonne und die Mond ist der fünfte Roman des Filmemachers Chris Kraus. Die Schauspielerin Hanna Herzsprung hat in mehreren seiner Filme mitgespielt und bringt seinen Text heute Abend auf die Bühne in Hamburg.
Jana beugte sich zu dem Schriftstück herab und las: Als Wiedergutmachung für defizitäre Freundschaftsdienste wünsche ich, dass die Person, die den größten Einfluss auf mein Leben gehabt hat, Frau Jana von Mond, für den Fall meines Todes ihre Aufgabe als Vormund und Erziehungsberechtigte meines Sohnes Nikolaus nach bestem Wissen und Gewissen übernimmt, in deren Stand ich sie hiermit vollumfänglich einsetze.
Hanna Herzsprung liest heute Abend aus Die Sonne und die Mond, dem neuen Roman von Chris Kraus, um 20 Uhr im Zeise-Kino in Hamburg im Rahmen des Herbstlesefestivals. Es folgen Lesungen der beiden in Frankfurt am Main, Oldenburg, Berlin und Dresden.
In alten Koffern, auf Dachböden oder in Archiven, da werden hin und wieder mal Texte von bekannten Schriftstellern gefunden, die als verschollen galten oder von denen tatsächlich niemand wusste, dass sie überhaupt existieren. Aber mein Gast, der Verleger und Autor Bernd Schuchter, der hat da quasi noch eine neue Textsorte dazu erfunden, den nie geschriebenen Text. Also was Montaigne über Tyrannei gedacht haben könnte, warum Stefan Zweig an einem pornografischen Roman gearbeitet haben könnte, oder Irmgard Keuner doch nicht über Katholiken geschrieben hat. 10 Gedankenspiele sind das versammelt in einem kleinen Atlas der nie geschriebenen Bücher. Und ich freue mich jetzt mit Bernd Schuchter in Innsbruck darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schuchter.
Schönen Vormittag.
Ihr Buch, das ist, wie ich finde, ein ziemlich amüsanter Streifzug durch die Literaturgeschichte von Montaigne über Cervantes, Voltaire bis zu Irmgard Keun. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, sich da mal so auszudenken, was hätten die vielleicht schreiben können, haben es aber nie gemacht?
Naja, der Ausgangspunkt war einfach, ich meine, wer sollte einen Atlas der nie geschriebenen Bücher schreiben, als außer einen Verleger? Es gibt ja immer mehr Manuskripte oder mehr Romanentwürfe als dann fertige Bücher. Viele verschwinden schon bei den Schriftstellern in der Lade. Andere werden einfach nie veröffentlicht, weil der Verleger Nein sagt. Aber es gibt natürlich viele andere Gründe, warum Bücher nicht erscheinen können. Und gerade über die Jahrhunderte sind meiner Meinung nach ist die Möglichkeit sehr stark da, dass ja viele Bücher nicht eben das Licht der Welt erblicken, weil sie eben verloren gegangen sind, weil sie verbrannt sind, weil sie bei einem Erbe verloren gegangen sind. Das war der Ausgangspunkt und eigentlich, was ist, sind die Möglichkeiten der Literatur? Weil das ist ja die andere Frage.
Und manches ist ja auch richtig plausibel, finde ich. Ich fand zum Beispiel toll Ihren Text über Henry David Thoreau. Den kennen alle wegen seines Waldbuchs, Waldleben. Und, aber er war auch Bleistiftfabrikantensohn. Und da dachte ich mir, Sie haben ihm dann so einen Text angedichtet über den Bleistift. Warum sollte er eigentlich nicht darüber geschrieben haben? Also das ist gar nicht so abwegig.
Absolut. Und ich finde also, wenn man annehmen kann, dass Schriftsteller ja auch gern flunkern, muss eine Flunkerei ja auch im besten Fall nur plausibel sein. Hm. Und das ist ja der Ausgangspunkt der ganzen Texte, dass entlang der historischen oder der biografischen Daten Texte oder Bücher vorgestellt werden, die möglich gewesen wären.
Wie sind Sie denn, wir können ja mal auch noch was konkret anschauen. Also es gibt zum Beispiel einen Text über Voltaire, der soll in Ihrem Text das Würstchen geschrieben haben, also einen deutschen Titel. Wie könnte, erzählen Sie uns doch mal, wie dieser große französische Aufklärer da drauf gekommen sein könnte?
Naja, er war jahrelang auf Einladung von Friedrich II. In Sanssouci in Potsdam, der ja alle möglichen Gelehrten aus ganz Europa versammelt hat. Und über die Jahre hat er dann, ist es vielleicht möglich, dass er auch Deutsch gelernt hat. Er wollte die Hochsprache oder die Gelehrtensprache war zwar das Französische in ganz Europa, aber wenn er schon ein Spottgedicht über seinen ehemaligen Gönner schreiben würde, dann ist es vielleicht möglich, dass er sich dann des derben Deutschen bedienen würde.
Ich fand auch sehr amüsant, dass Sie Stefan Zweig angedichtet haben, dass er quasi zu spät einen pornografischen Roman fertiggestellt hat, weil dann erschien die Josephine Mutzenbacher, was ja ein Mega-Bestseller war. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ist denn Ihre Lieblingsanekdote oder Episode in diesem Buch?
Das kann ich gar nicht so leicht sagen. Mir hat der Text über Bergerac sehr gut gefallen. Oder halt die Recherche daran, dass, was das für eine Persönlichkeit war, weil man gerade bei ihm oft nur die Bergerac-Figur von Edmond Rostand, der mit der großen Nase aus dem 19. Jahrhundert kennt, aber der war ja eigentlich ein sehr utopistischer, sehr aufklärerischer, sehr ja frühaufklärerischer, sehr erkenntnisorientierter Denker und Lebemann. Und gerade diese Recherche, Erfahrungen oder Entdeckungen waren für mich eigentlich spannend.
Ja, das Buch, muss man noch sagen, ist eben nach Epochen gegliedert. Dann gibt es jeweils zwei Autoren bzw. Autorinnen, über die Sie diese sehr schönen biografischen Skizzen schreiben. Wie haben Sie die ausgewählt, diese Kandidatinnen, die Sie uns da vorstellen?
Ja, mir war es eigentlich wichtig, dass ich für jedes Jahrhundert quasi eine Frau und einen Mann auswähle. Ausgenommen das 16. Jahrhundert. Einerseits, weil Michel de Montaigne quasi als Erfinder der Essays Vorbild ist für den ganzen Band. Das sollen ja unterhaltsame Essays, Versuche sein. Und andererseits Cervantes, der quasi den europäischen Roman oder überhaupt die europäische Literatur, wie ich finde, erst erfunden hat mit seinem Don Quixote. Aber dann in jedem Jahrhundert quasi ein Mann und eine Frau, weil es ja bei diesem Buch auch um die Frage geht, wie viele Bücher, nicht nur wie viele Bücher kennen wir nicht, sondern auch wie viele Autoren kennen wir nicht mehr, weil sie über die Jahrhunderte verloren gegangen sind. Und das ist ja gerade bei der weiblichen Literatur ein hochspannender Punkt. Der Kanon konzentrierte sich über die Jahrhunderte auf Männer. Es gab das männliche Genie und die Frauen wurden vernachlässigt. Wobei man eben dazu sagen muss, dass die meisten Frauen der Zeit, gerade im 17., 18., 19. Jahrhundert, gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, von der Ausbildung her eine Karriere zu machen wie ein Mann, zu publizieren wie ein Mann. Und um das ein wenig aufzubrechen, dass es sehr wohl Frauenbiografien gegeben hat, wo sehr wohl spannende Weltliteratur auch entstanden ist, das war mir eigentlich wichtig.
Jetzt, Sie haben ja offenbar wirklich ein Faible für die Historie. Auch als Verleger bei Limbus erscheinen ja auch viele historische Stoffe. Sie haben selbst viele bearbeitet als Autor. Was zieht Sie da so in die Vergangenheit?
Also ich finde prinzipiell, dass die Vergangenheit immer auch etwas über die Gegenwart aussagt. Man kann aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen. Und mich interessieren eben diese historischen Folien, die etwas sehr Gegenwärtiges erzählen. Also angenommen eben mein Buch, ich würde es historischen Essay nennen, über Jacques Callot, 30-jähriger Krieg, Glaubenskonflikte. Das sind sehr heutige Themen, die verhandelt werden und die werden auch nicht alt. Und über die Historie kann man sehr gut auch die Gegenwart verstehen.
Und haben Sie deshalb auch in Ihrem Verlag, dem Limbus Verlag, wo ja auch dieses Buch jetzt erschienen ist, so eine Mischung aus Gegenwart und Vergangenheit, dass eben da immer dieser Dialog auch da ist?
Ja, natürlich. Also wir machen ganz viel zeitgenössische Literatur. Wir haben eine Lyrikreihe, die sehr gut funktioniert. Und mein Steckenpferd, ich komme ja von der Geschichte und von der Philosophie her, vom Studium, von der Ausbildung her zumindest, interessiert mich natürlich auch die Weltliteratur vielleicht neu erzählt oder einen leichteren Zugang. Denn die wenigsten Leute mögen sich durch 500 Seiten Walden von Thoreau quälen, sage ich ja mal, oder das Buch hat ja doch Längen, sondern wir machen dann der Reihe weniger bekannte Texte von bekannten Autoren auf 96 Seiten mit Glossar, mit einem Nachwort, dass man einen leichten Einstieg bekommt. Wenn es einem gefällt, kann man dann das restliche Werk lesen. Ich finde, das ist eine Leseaufforderung und da Atlas der nie geschriebenen Bücher ist ja auch eine Leseaufforderung über die Biografie, die natürlich, also die biografischen Daten und die Hintergründe sind ja recherchiert, kann man in die Welt des Autors eintauchen und dann vielleicht die Bücher lesen.
Und das funktioniert, man kriegt richtig Lust, das zu lesen. Aber ich musste auch dran denken, es gibt ja zwei ihrer Landsleute, Raul Schrott und Michael Köhlmeier, die haben mal einen Roman herausgegeben von einem angeblich unbekannten Autor. Martin Schneidewind sollte der geheißen haben. Das kam aber dann relativ schnell raus, dass es den gar nie gab. Haben Sie auch mal überlegt, ob Sie vielleicht doch so tun, als hätte es die nie geschriebenen Bücher in Ihrem Atlas wirklich gegeben? Bei einigen hätte ich es Ihnen sogar geglaubt.
Ihr habt das Buch von Köhlmeier und Schrott natürlich damals auch mitbekommen. Und ich glaube, der Klaus Nüchtern vom Faltern hat geschrieben, also diese Erzählung geht auf keine Kuhhaut. Und damit war die Debatte um die Urheberschaft beendet. Also man darf den Leser, glaube ich, nicht für dumm verkaufen. Und man kann flunkern und man kann die Fantasie zu Wort kommen lassen. Aber und vor allem die Ironie als Stilmittel. Aber man sollte schon den Leser nicht für dumm verkaufen und ihm schon auch so viele Hinweise geben, dass er merkt, dass was wahr ist und was falsch ist, obwohl das natürlich nicht immer leicht zu entscheiden ist. Und das ist ja auch vielleicht eine interessante Spurensuche.
Und dafür sind dann Querverweise, den Bleistift Geschichte, gibt es nämlich bei Ihnen im Verlag demnächst zum Beispiel. Aber nicht von Sorrow, sondern von einem Kulturwissenschaftler, richtig?
Genau. das ist eine neue Reihe, also zum 20-jährigen Jubiläum vom Verlag. Ich habe seit ein paar Jahren eben schon die Idee gehabt, so eine Kultur der Dinge, quasi eine Kulturgeschichte der Gebrauchsgegenstände zu machen, die leicht zugänglich quasi eben den Bleistift, die Dose, die Uhr, die Büroklammer aufarbeitet. Und der Grund dahinter ist, dass über Jahrhunderte eigentlich nur Geschichte der Nationen gemacht worden ist. Es ist über die Staatenlenker, über die Hitlers und Stalins, der Geschichte und Napoleons erzählt worden. Aber ganz angelehnt an die Schule der Annales aus Frankreich des späten 19. Jahrhunderts interessiert mich vor allem die Alltagsgeschichte. Und ich finde auch, dass man eher die Zeiten und auch die heutige Zeit besser verstehen kann, wenn man Geschichte quasi von unten erzählt, aus dem Alltag heraus. Und das wäre die Idee dahinter.
Bernd Schuchter, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Innsbruck.
Sehr gerne.
Und der kleine Atlas der nie geschriebenen Bücher ist beim Limbus Verlag in der Reihe Preziosen erschienen mit zahlreichen Bildern. Das Buch hat 176 Seiten und kostet 26 Euro.